Für die, die es nicht wiedererkannt haben, lese ich es nochmal in einer gewohnteren Fassung. Nach Martin Luther. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich auch euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Das ist mein Gebot, dass ihr untereinander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Ein herzliches Danke nochmal an Antje Efer für die Einleitung, die Erinnerung, dass es ja eine Predigtreihe ist und ich hier schon des Öfteren zu Abschnitten aus diesem Kapitel aus Johannes 15 gesprochen habe. Mich hat ein Büchlein von Konrad Eisler sehr angesprochen und ich habe mir gesagt, warum soll ich das nur für mich verinnerlichen und nicht auch weitergeben, so wie vor einiger Zeit auch schon mal die Reihe zum Vater Unser. Ne? Ist nicht alles auf meinem Mist gewachsen, möchte mich nicht mit fremden Federn schmücken, deshalb sage ich das hier voraus. Den Bibeltext haben wir gehört, einmal auf Farsi oder Dari oder wie auch immer. Farsi, ja, gibt doch noch einen Unterschied. Und auf Deutsch. Und heute ist das Thema, wer in der Liebe bleibt, bringt Frucht. Dass wir überhaupt Frucht bringen können, sollen, können, haben wir ja vorangestellt. Dass das nur geht, wenn wir am Weinstock, an Jesus bleiben, haben wir auch gehört. Dass wir in der Erwählung bleiben sollen, war beim letzten Mal dran. Heute ist ein ganz großer Abschnitt der Liebe gewidmet. Wer in der Liebe bleibt, bringt Frucht. Gottes Liebe ist auch eine ganz besondere Sache. Wer sich mit der Bibel auskennt, der wird das vielleicht auch wieder erkennen. Aus 5. Mose Kapitel 7, ab Vers 7, sind dort Erwählung und Liebe zusammengebunden, untrennbar. Das klingt so: Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wärt als alle Völker, sondern weil er euch geliebt hat. Israel. Jesus liebt uns. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch, sagt er. Liebeserklärungen kennen wir viele, aber das ist eine Liebeserklärung auf allerhöchster Ebene. Ich zitiere Konrad Eisler mal ausführlicher. Wenn schon das Wort der Mutter, ich mag dich, beim Kind ein Lachen hervorruft, wenn schon das Wort des Ausbilders, ich schätze dich, beim Lehrling, heute sagt man Azubi, aber ihr kennt noch Lehrling, ja, wenn es beim Lehrling ein ganzes Arbeitsklima verändert, ja, wenn schon das Wort des Liebenden, ich liebe dich, beim Geliebten Purzelbäume des Glückes unter einem mit Bassgeigen tapezierten Himmel auslöst. Freunde, was müsste eigentlich in unserem Leben passieren, wenn wir dieses Wort wieder begriffen? Ich liebe dich. Er will nicht nur ein Lächeln hervorrufen, das Klima verändern oder Purzelbäume auslösen, sondern vollkommene Freude in unser Leben bringen. Vollkommene Freude aber ist himmlisch. Denn eigentlich kommt sie nur im Himmel vor, wenn ein Sünder hier auf der Erde Buße tut. Vollkommene Freude ist in dann Tränen, lichtecht und blasst durch die Jahre nicht ab. Sie ist wasserecht und keine Fluten können ihr etwas anhaben. Sie ist kochecht und keine Hitze vermag sie zu vertreiben. Vollkommene Freude ist ewig. Denn, und so wusste es schon der Psalmist, Psalm 16, Vers 11, vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Jesus liebt uns. Und das wird dadurch unterstrichen, dass er uns Freunde nennt. Schon Knecht kommt ja in diesem Abschnitt auch vor. Diener würden wir heute sagen. Knecht ist eigentlich die Übersetzung dessen, was wir heute Sklave nennen. Schon Knecht oder Diener Gottes wäre ein Ehrentitel für uns. Diesem Herrn als Hilfsarbeiter oder Handlanger zu dienen, wäre schon eine Bevorzugung ganz besonderer Art. Von ihm als Laufbursche oder Postbote gewürdigt zu sein, Bote, Engel, ja, wäre eine unverdiente Auszeichnung unserer Existenz. Aber so, wie er zu den Blinden gesagt hat, sehet, und zu den Lahmen geht, zu den Aussätzigen werdet rein und zu den Toten steht auf, so sagt er es hier. Und wir wollen darauf achten, welchen besonderen Nachdruck er seinen Worten verleiht. Ich sage euch hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid, denn alles, was ich habe von meinem Vater gehört, habe ich euch kundgetan. Wer es nachlesen möchte, Vers 15. Gottes Freunde sollen wir sein. Wir, die wir nach dem Römerbrief ja eigentlich schlechte Menschen sind, die eigentlich nicht zu retten wären. Wir, die wir laut Heidelberger Katechismus geneigt sind, Gott zu hassen, die wir nichts Liebenswertes anzubieten haben. Wir dürfen seinem Herzen so nah sein, dass er nichts vor uns versteckt. Alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Begreife, wer es begreifen kann. Jesus liebt uns. Allerdings ist das keine Allerweltsliebe. Redewendungen mit Liebe klingen ja heute teilweise sehr abgedroschen, ne? Phrasenhaft. Manch einer ist geneigt, auch hier abzuschalten, wenn in der Bibel steht, Liebe liebt einander, Gott liebt uns. Jesus liebt nicht so wie ein stürmischer Liebhaber, dessen lodernde Flamme der Begeisterung vielleicht bald zur Sparflamme wird und dann ganz erlischt. Er liebt überhaupt nicht so wie ein Mensch, sondern so wie Gott. Wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch auch. Dieses bedeutungstiefe so wie oder wie so, das kommt immer wieder. Wie mich mein Vater kennt, so kenne ich die meinen, im Kapitel 10, kurz vorher. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch, ein paar Kapitel weiter, Kapitel 20. Wer also Jesu Liebe kennen will, muss Gottes Liebe erkennen. Und wer Gottes Liebe erkennen will, muss ich in Johannes 3, Vers 16 etwas auskennen. Bei wem klickt es da? Das ist eine Bibelstelle, die man zumindest früher ganz oft in Fußballstadien gesehen hat. Ich wusste als Kind immer nicht, was das soll. Ne? John 3, Doppelpunkt 16 war meist die englische Variante. Irgendwann habe ich dann Englisch gelernt, nicht? Und gemerkt, oh, das ist ja eine Bibelstelle. Johannes 3, Vers 16. Wer sagt mal von euch, was da steht? Also, nicht? Ja, also hat Gott die Welt geliebt. Oder so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Diese Stelle hat Albrecht Bengel ein Herzblatt genannt. Oder Martin Luther hat sie als Hauptspruch bezeichnet. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Also so müsste man sagen, also so hat Gott geliebt und nicht anders. Dieses Demonstrativpronomen will demonstrieren. Gottes Liebe wird allein so offenbart, dass sein einziger Sohn hingegeben wird. Übrigens steht an dieser Stelle ja ganz oft das Wort Liebe, und im Griechischen ist das immer dieser Wortstamm von Agape, dieses Wort, das eigentlich nur Gottes einzigartige, unbeschreibliche Liebe wiedergibt. Es gibt ja auch Philia und Eros und noch irgendein anderes, habe ich mir nicht gemerkt. Aber hier steht Agape, diese unvergleichliche Gottesliebe, mit der ermuntert Jesus seine Jünger zum Fruchtbringen. Und diese Liebe wird allein so offenbart, dass sein einziger Sohn hingegeben wird. Ein großes Missverständnis soll hier abgewehrt werden. Viele meinen nämlich, Liebe müsste so aussehen, dass ihre Wünsche erfüllt werden. Wer mich liebt, der muss mir zu Diensten sein, meine Wünsche umsetzen. Kinder sind ein gutes Beispiel dafür. Kinder kurz vor Weihnachten. Ihre Wunschlisten ähneln, so will ich es mal vergleichen, Inventarlisten halb großer Spielzeugläden oder Ketten. Wovon träumen Sie vor Weihnachten und auch im Rest des Jahres? Nur kurz vor Weihnachten manifestieren Sie es, ja, Ihre Träume, Ihre Wünsche. Sie träumen von Spielkonsolen, von Kommunikationsgeräten mit angebissenem Apfel und von einem richtig, manche sogar von einem richtig ausgewachsenen Pony. Ja, vielleicht nicht für die Wohnung, aber na, ich möchte ein Pferd haben. Und wenn dann am Heiligen Abend nur ein koreanisches Smartphone und ein Steiftier unter dem Tannenbaum liegen, dann gibt es Frust, gibt es Tränen. Und der Weihnachtsmann war nicht lieb. Auch Ältere haben Wunschlisten für Gott. Das Examen muss gut ausgehen. Der Vater darf nicht sterben. Die Schwierigkeiten müssen ausgeräumt werden. Und wenn das dann nicht in Erfüllung geht, wenn der Vater stirbt und die Schwierigkeiten sich auftürmen, dann werden Fäuste gegen den Himmel geballt. Und dann wird gefragt, dann wird geschrien, etwa so wie bei Wolfgang Borchert. Ist der eigentlich mittlerweile Schulliteratur? Weiß nicht. Wo ist die Liebe? Wo bleibt sie? Wir haben sie gesucht in jeder Ruine, in jeder Nacht. Du kommst mit unseren langen Listen von Tränen nicht mehr mit. Du bist ein Märchen, lieber Gott. Weiß nicht, ist das draußen vor der Tür? Johannes sagt, so hat uns Gott eben nicht geliebt, dass er zum Erfüller unserer Wünsche geworden ist. Ein Freund ist noch lange kein Weihnachtsmann. Wahre Liebe lässt sich überhaupt nicht an der Erfüllung von Wünschen messen, sondern nur am Grad der Opferfähigkeit, am Grad der Opferfähigkeit. Gott war hochgradig opferfähig. Er gab seinen Sohn. Martin Luther schreibt, das heißt ja nicht einen Groschen geben, ein Auge, eine Kuh, ein Königreich, ja auch nicht den Himmel mit der Sonne und den Sternen, noch die ganze Kreatur, sondern er gab seinen Sohn. Das heißt weiter, dass er ihn nicht nur zu uns auf die Erde gab. Das heißt gleichzeitig, dass er ihn für uns in den Tod gab. Gott hatte sein ganzes Jahr zum Kind in der Krippe und zum Mann am Kreuz. Ich denke dabei an einen ernsten Vergleich. Während großer, böser Kriege, die wir zum Glück nicht miterlebt haben, behaupte ich mal, wenn ich so in die Runde gucke, ist es vorgekommen und es kommt auch heute wieder in Israel, in der Ukraine und in vielen anderen Orten der Welt vor, dass der einzige Sohn fällt. Fällt oder gemeuchelt wird. Wir wissen, dass wohl kein größerer Schmerz einem Menschen zugefügt werden kann, als das, dass das Kind, vielleicht das Einzige, stirbt durch Krieg, durch Gewalt oder auch durch Unfall. Genau dasselbe aber ist Gott zugefügt worden, nicht als Unfall. Jesus war sein einziger Sohn, er hatte keinen zweiten. Und das Unbegreifliche, nicht, wie gesagt, nicht ein Unfall oder ein unbarmherziger Krieg, kein Terror hat ihn dazu gezwungen. Nein, er gab ihn freiwillig. Er gab ihn aus eigenem Entschluss. So opferbereit war Gott. So viel ließ er sich seine Liebe kosten. So hat Gott geliebt. Die Frage Borcherts nach Gottes Liebe muss mit dem Hinweis auf Jesus beantwortet werden. Sehe dies Wunder, wie tief sich der Höchste hier beuget. Sehe die Liebe, die endlich als Liebe sich zeiget. Sehet dies Kind. Jesus ist die Liebe Gottes in Person. Jesus ist die Liebe Gottes in Person. Diese opferbereite, hingebende, sich verströmende Liebe, die am Kreuz ihren Höhepunkt und sichtbaren Ausdruck fand, denn niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Diese Opferliebe wendet Jesus uns zu. So und nicht anders liebt er uns. Vielleicht müsste man nach Johannes, der ist ja der Seelsorger unter den Evangelisten, noch zugespitzter formulieren, so und nicht anders liebt Jesus mich. Sag dir das mal ganz persönlich. Wenn er damals den korrupten Halsabschneider Zachäus und die Prostituierte am Jakobsbrunnen genau so gemeint hat wie den Gottsucher Nikodemus und den Lieblingsjünger Johannes, dann darf ich mich in dieser Bandbreite auch wiederfinden. Ich bin angesprochen. Ich bin gemeint. Ich bin bei dieser grenzenlosen Liebe nicht ausgegrenzt. Kirchenvater Augustinus sagt dazu, er liebt jeden Einzelnen von uns so, als gäbe es außer uns niemand, dem er seine Liebe schenken könnte. Jesus liebt mich. Bleibt in meiner Liebe, heißt es nun ganz einfach. Alles auf diese Liebe bezogen sein lassen. Konrad Eisler malt ein schönes Bild vor unser geistiges Auge. Wenn Maler der Gotik Menschen darstellten, so lag ihnen sehr wenig an den einzelnen Gesichtszügen. Alles war überstrahlt von dem Hintergrund, der in goldener Farbe leuchtete. So meint es Jesus. Das Eigentliche liegt nicht an unserem Charakterkopf oder auch Milchgesicht, nicht an unseren Vorzügen oder Schwächen, nicht an unserem Können oder Unvermögen. Das Geheimnis liegt im Hintergrund. Unser ganzes Leben ist auf die Liebe Jesu bezogen und die leuchtet heller als 1000-karätiges Gold. Wer in dieser, im wahrsten Sinne des Wortes, hintergründigen Liebe bleibt, der bringt Frucht. Der bleibt. Quatsch, der bringt Frucht, die bleibt. Aber der bleibt auch, steht im Alten Testament. Ja, glaubt ihr, so bleibt ihr. Wer in meinem Gebot bleibt, bringt Frucht. Diesen Gedanken noch zum Schluss. Sollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Wir haben letzte Woche, letzten Sonntag, eine ganze Predigt über die 10 Gebote gehört. Gottes Gebot ist eben eine ganz besondere Sache. Es ist alles andere als ein Paragraph. Gesetzesparagraphen verschließen, verbieten, Gottes Gebote aber öffnen und befreien. Jesus weist an dieser Stelle besonders auf das Liebesgebot hin. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. findet in Johannes 13, Vers 34 seine tiefste Begründung. Dort wird es als das neue Gebot bezeichnet. Und das Neue besteht nicht im Gebot der Liebe überhaupt oder in einem neuen Grad des Liebens, sondern in der neuen christologischen Verwurzelung. Als die von Jesus Geliebten sollen sie sich untereinander lieben. Und wie es letzten Sonntag schon anklang, möchte ich es noch einmal unterstreichen. Die Gebote der Bibel, die rühren ja nicht von einem statischen Denken, wie es von der griechischen Denkart herrührt, sondern vom hebräischen Denken, das dynamisch ist. Wir kennen ja das Wort, wenn Gott spricht, so geschieht es. Im Reden Gottes wird es schon umgesetzt. Und in den Geboten kennen wir zwar die Übersetzung nach Luther, du sollst, aber eigentlich heißt es in der hebräischen Denke, du wirst, du tust es. Wenn du das erste Gebot einhältst, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ja? Denk daran, wie ich befreie, aus der Knechtschaft führe. Dann mordest du nicht. Dann hältst du den Feiertag ein. Ja, dann missbrauchst du meinen Namen nicht. Und dann nimmst du das mit Ehe, mit Eigentum anderer, mit der Wahrheit. Dann nimmst du das ernst. Ich möchte nicht sagen automatisch, weil geistliche Abläufe sind nicht automatisch. Das passiert dann einfach. Das macht Gott mit dir. Und so ist es auch hier mit dem Gebot der Liebe. Wer von Liebe angesteckt ist, von Gottes Liebe, der wird sie weitergeben. Untereinander lieben. Es geht darum, dass der Liebestrom, der von Gott zu seinem Sohn fließt, zu uns weitergeleitet wird und dass dieser Strom in uns nicht, wohlgemerkt, nicht aufgestaut wird. Wir sollen nicht ein Meer der Liebe in uns bilden, auch wenn das romantisch klingt und faszinierend irgendwie. Sollen wir nicht ein Meer der Liebe in uns bilden und uns darin versenken, sondern Gottes Liebe will weiterfließen, zuerst zu denen, die mit uns dem gleichen Herrn gehören wollen. Denn erst die Gemeinschaft derer, die sich in Jesus untereinander lieben, wird zu einem missionarischen Stoßtrupp werden, der andere gewinnt. Nun ja, in unseren Kreisen kommt es vor, dass man sich nicht untereinander, sondern durcheinander liebt. Die mit dem und der, mit jener, Pärchen, Klicken, Klüngel, nebeneinander und gegeneinander. Solche Liebe gibt es auch. Und dann wundern sie sich, dass seit Monaten kein neuer dazustößt und der Gruppentreff immer langweiliger wird. Pärchenwirtschaft und Klickenbildung sind der Tod im Topf. Wo wir uns nicht untereinander lieben, brauchen wir uns nicht miteinander auf den Weg zu machen. Christliche Gemeinschaft hat nämlich eine missionarische Dimension. Die wenigen Christen im alten Rom wurden in dem Völkergemisch, das sich durch Brot und Spiele aufheitern ließ, nur an einem einzigen Merkmal erkannt. Und das wussten die römischen Agenten. Ihr Steckbrief für die verfolgten Christen lautete: Siehe, wir haben sie einander so lieb. Das war das, was man ihnen vorwarf, woran man sie denunzieren konnte. An der Liebe untereinander müssen wir wieder erkennbar sein, wieder entdeckt werden können. Wo wir miteinander die Bibel aufschlagen und Gott anbeten. Wo wir nebeneinander von dem weitergeben, was wir empfangen haben. Wo wir aufeinander nicht einhacken und missgönnen, sondern achten. Wo wir beieinander bleiben und nicht auseinanderlaufen. Ja, wo wir uns untereinander lieben, da wächst Gemeinschaft, die nur einen Impuls hat, nämlich den, den der zeilonesische Theologe und Evangelist D.T. Niles so bezeichnet hat. Ein Impuls to go, ein Impuls zum Nächsten zu gehen. Also, wer in der Erwählung, wer in der Liebe, wer im Gebot bleibt, der bringt Frucht. Die bleibt. Amen.